Well, who am I? I am the vice chairman of the Pirate Parties International. My name is Patrick Schiffer. I'm also the chairman of the board of the North Rhine-Westphalian Pirate Party. And I open this security conference here in Munich. It's a side event of the official Munich security conference. The people who are organizing it are the pirate parties of Germany, Luxembourg, Switzerland, and Luxembourg. We are also working together with the Association 42, it's a German association, who are organizing this event as well. The name of this security conference is New Horizon in Security Politics, and it's all about security. You all have the program, there's the whole program of the coming 3 days from 11 to 13th February. So it's about critical infrastructure, about autonomous cars, about digital media, digital weapons, war on terrorism and its consequences. So we're going to talk a lot about all those issues, and I'm really proud about greeting you as the guests for this conference, and yeah, let's start.
Willkommen zum Klabautercast 149. Ich sitze hier mit Alex Kohler. Hallo Alex.
Hi. Aha.
Ja, wer bist du?
Ja, wer ich bin? Also ich bin Alex. Ich komme aus München. Und ja, ich bin in der Piratenpartei aktiv.
Ja.
Ich bin stellvertretender Vorsitzender Oberbayern zum Beispiel. Ich bin auch Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik und ich bin sozusagen auch stellvertretender Themenbeauftragter für Außen- und Sicherheitspolitik in der Piratenpartei. Genau. So, das ist zu meiner Person.
Ja. Ja. Was machst du sonst so, außer Pirat zu sein? Ich meine, darauf wären wir eh gekommen, dass du Pirat bist. Aber was machst du im Leben, wenn du nicht Pirat bist?
Ja, also ich hab einen kleinen, ja, ich arbeite natürlich auch. Ja, also so als, sagen wir es mal so, als Analyst. Ja, und ja.
Also in der Finanzbranche.
Ja, nah dran, also ein bisschen Strom ist auch dabei.
Ah ja.
Genau.
Ah ja.
Ja, das ist mein berufliches Ding, was ich habe. Ich habe auch ein bisschen studiert. Davor habe ich irgendwie alles Mögliche nachgeholt, damit ich studieren konnte. So weitere Interessen sind Geografie, Geschichte und Politik. Deswegen bin ich auch zum Piraten gekommen.
Ah ja.
Und ich hab auch ein bisschen so einen IT-Studiengang hinter mir.
Jetzt kommen wir auf die piratentypischen Dinge.
Genau.
Ja, also IT machst du. Auch.
Ja, also habe ich sozusagen ein bisschen in die Richtung studiert, ja.
Ja, ja. Ja, und wie kommst du zur Außen- und Sicherheitspolitik? Das ist ja ein spezielles Thema. Da sind ja oft Leute unterwegs, die dann, gerade wenn es um Sicherheitspolitik geht, die dann auch irgendwie vielleicht selber Soldat waren oder sonst was. Wie ist das denn bei dir?
Ja, also ich habe auch meinen Wehrdienst abgeleistet, ja. Aber das Interesse an Außen- und Sicherheitspolitik, das war eigentlich schon seit der Grundschule da, weil ich einfach mich mit Geschichte, Geografie und ich habe es ja gerade erwähnt, meine kleinen Hobbys nebenbei. Und ich habe mich da einfach schon in der Grundschule damit beschäftigt ein bisschen. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen affin für die Thematik. Ja. Man sieht ja eigentlich auch, wie entsprechend dieser Bereich einfach so die Welt gestaltet hat, im Guten wie im Bösen, um es mal so zu sagen.
Ja, genau.
Und ja. Einfach das, die Analyse dessen, das interessiert mich einfach.
Ja, gut. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Es passt jetzt gerade, es ist ein bisschen Kontrast zu den Dingen, die ich hier in den letzten Folgen gemacht habe. Aber es ist ja gut, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt, weil ich mich ja jetzt vor allen Dingen mit der Berlin-Wahl beschäftigt habe.
Und dann beschäftige ich mich auch damit.
Ja, naja, du bist ja auch hier im Wahlkampf. Und das ist natürlich jetzt hier nochmal eher doch ein Bundesthema, denke ich, wo man auf Landesebene gar nicht viel
ja,
so sagen kann. Da wäre dann eher die innere Sicherheit gefragt.
Ja, das stimmt. Also das ist mehr ein Bundesthema, aber das heißt noch, also aber da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel im Berliner AGH-Wahlkampf damit machen können. Aber ich helfe dann auch beim Plakatieren und sonstiges. Ich war vor ein paar Wochen zum Plakatierungsstart hier. Ich bin jetzt wieder da für diverse Sachen.
Ja.
Wir haben auch, ich habe auch zum Beispiel entsprechend auch versucht, ein bisschen Unterstützung für den Wahlkampf aus Tschechien zu bekommen.
Ja.
Da waren dann auch ein paar auch da.
Ja.
Wir haben aus Bayern zum Beispiel auch einiges zum Berlin-Wahlkampf beigesteuert, zum Beispiel entsprechende Geldmittel. Oder auch, also es ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das waren wir alle. Und wir haben vom Bezirk Oberbayern haben wir zum Beispiel auch einen Bootsinfostand zur Verfügung gestellt. Das hat zwar ein Münchner Kennzeichen, das Ding, aber es ist ein schickes Gerät, Marke Eigenbau, mit dem man auch auf der Autobahn fahren kann mit 80.
Kann das denn auch auf Wasser fahren?
Leider nein. Das ist einfach ein Hänger, der entsprechend angepasst worden ist. Wir haben natürlich auch ein paar Piraten dabei, die teilweise im Fahrzeugbau unterwegs waren und im Messebau und die haben das dann mitgestaltet.
Naja gut, bei Booten möchte man natürlich auch immer gern, dass die seetauglich sind. Also das nicht unbedingt hochseetauglich, aber zumindest wassertauglich.
Ja, das schon.
Aber gut.
Es hat ein Segel.
Ja gut, das ist ja immerhin schon mal etwas. Ja, sehr schön. Das führt dich eben auch hier nach Berlin. Und da haben wir halt gesagt, wir machen dann gleich mal einen Podcast auch über so ein doch jetzt gerade entlegenes Thema wie Außen- und Sicherheitspolitik. Na, da hätte ich ja gleich mal so eine etwas ketzerische Frage. Wie schätzt du denn so die piratige Sicherheitspolitik und Außenpolitik, aber in dem Fall Schwerpunkt Sicherheitspolitik, ein? Ist die mehr pazifistisch orientiert oder mehr, das Gegenteil von pazifistisch?
Naja, also
militaristisch, also.
Naja, sagen wir es mal so. Wie ich das bei Piraten einschätze. Also, wir sind zum Beispiel nicht aus dieser Friedensbewegung herausgekommen, wie zum Beispiel die Grünen oder auch jetzt nach der Wende die Linke. Davor war es ja ein bisschen anders.
Gut, bei der Linken weiß ich immer nicht. Ne? Die sagen jetzt, wir sind die einzige Friedenspartei.
Ja.
Aber so richtig.
Ja, sagen wir es mal so. Sie sind einfach in dem Bereich, sind sie einfach populistisch, weil sie da denken, sie könnten da was abgreifen an Wählerstimmen. Ja? Dann macht man das. Und wenn sie jetzt zum Beispiel im Bund in Verantwortung kommen würden im Bund, dann würden sie auch, genauso wie die Grünen, auch da Kompromisse machen. Das ist der Gang der Dinge.
Ja. Naja, es gibt ja den Aspekt, ich kenne ja bei den Linken unter anderem auch Leute, die mal früher Piraten waren und jetzt bei der Linken sind. Und die gehören ja oft dem sogenannten emanzipatorischen Flügel an. Der emanzipatorische Flügel ist natürlich auch sehr pro Israel und das an sich ist ja noch nicht schlimm, würde ich sagen, aber viele von denen, die halt pro Israel sind, sind natürlich auch für die israelische Verteidigungspolitik und die ist natürlich schon eher nicht pazifistisch.
Ja, die ist nicht so pazifistisch und sagen wir es mal so, ich habe auch manchmal so das Problem, wenn man in die Welt hinausschaut, da gibt's Krieg, da gibt's diverse andere Sachen, die nicht so toll sind. Und das muss man einfach auch erstmal anerkennen, dass es das gibt.
Ja.
Gut. Bevor man dann entsprechend was machen kann.
Ja, aber wir haben jetzt die Linke uns angeschaut, die ambivalent ist. Das muss man einfach so sagen.
Bei den Grünen ist es auch nicht anders. Genau. Der erste Krieg in Jugoslawien.
Das ist ja auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, ich werde nie wieder Grün wählen. Und ich habe es ja dann auch durchgehalten nach dem Kosovo-Krieg. Ja. Sagen wir mal so, ich habe es auch deshalb durchgehalten, weil es dann eine Alternative, nämlich die Piraten gab. Denn ich hatte dann mal nach meiner Abkehr von den Grünen kurzzeitig, ich gebe das jetzt mal zu, obwohl mir das auch nicht ganz unangenehm ist, die SPD gewählt. Ja, ich habe Klaus Wowereit gewählt und habe damit natürlich auch eine gewisse Mitverantwortung an den Dingen, die hier schiefgelaufen sind. Und und dann kamen zum Glück die Piraten, sag ich mal. Denn sonst, ich meine, die SPD konnte ich dann nicht mehr wählen, wären dann für mich praktisch nur, wären vielleicht nur die Grünen übrig geblieben, weil ich die Linke eben aus verschiedenen Gründen auch nicht wählen möchte.
Wir haben wegen Kosovo-Krieg, Grüne, wir hatten ja auch mal die Potsdamer Konferenz.
Ja, genau. Ja?
Und da war es auch ganz interessant, da ist die Angelika Bär, die auch Mitglied bei uns in der AG ist. Und
die auch hier jetzt zur Wahl steht in Charlottenburg-Wilmersdorf. Es gab ja neulich jemanden, der kommentiert hat, ich hätte niemanden aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Stimmt gar nicht, denn der FJ kandidiert dort und Angelika Angelika Brinkmann ist, Angelika Bär ist aus Schleswig-Holstein.
Genau.
Die kandidiert hier nicht.
Das hat mich jetzt leicht verwirrt.
Ich schneide es mal nicht raus, aber klar, Angelika Bär aus Schleswig-Holstein, genau. Die bei den Grünen mal
sozusagen verteidigungspolitische Sprecherin während des Kosovo-Kriegs war. Und es war auch sehr interessant, sie hat ja ihren Mann da kennengelernt. Und die beiden, die hatten wir dann auf einem Podium und dann haben sie uns jeweils ihre Storys erzählt. Ihr Mann war zum Beispiel Theaterchef in Mazedonien und sie war einfach die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen. Und da haben wir dann auch wirklich mal live mitgekriegt, was einfach an Informationen einfach dann irgendwie verloren geht auf dem Weg zu den Bundestagsabgeordneten. Es war eigentlich sehr erhellend. Und im Grunde genommen die Entscheidung über Krieg und Frieden setzt einfach voraus, dass man sich da einfach irgendwie eine Meinung dann bildet. Und auf Grundlage genauer Informationen dann auch Entscheidungen trifft. Wir haben ja auch eine Parlamentsarmee. Wenn da so viele Informationen auf dem Weg verloren gehen, dann ist das schon ein bisschen eigen. Und deswegen denke ich auch, da muss wesentlich mehr Transparenz rein, auch für unsere Abgeordneten im Bundestag. Also jetzt nicht unsere, ja gut.
Die der Deutschen.
Genau, so in dem Sinne, ja. Das schon, ja. Und das ist zum Beispiel so eine Erkenntnis, die wir da auch gewonnen haben. Und ich hoffe, dass die auch im Bundestag irgendwo angekommen ist bei diversen Abgeordneten. Ich hoffe einfach mal, dass sich da was rührt. Weil im Grunde genommen, man kann Krieg niemals so richtig ausschließen. Ja? Aber man kann es wenigstens versuchen oder man kann sich wenigstens dann irgendwie die Informationslage einfach etwas besser darstellen. Und dann auch entsprechend vielleicht keine solche Entscheidung zu treffen.
Ja, aber verstehe ich dich jetzt richtig? Also du würdest sagen, die Piraten sind keine pazifistische Partei.
Also wir haben pazifistische Tendenzen, wir haben auch Tendenzen, die das ein bisschen realpolitischer sehen. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch einigen, ja, mhm. Aber so, ich hab manchmal auch das Gefühl, dass so ganz radikale Pazifisten dann eigentlich fast schon das Gegenteil dann irgendwie machen. Deswegen bin ich da, also ich versuche mich da möglichst neutral zu halten, ja, mhm. aber ich weiß, dass es verschiedene Strömungen einfach gibt. Und nicht nur bei denjenigen, die jetzt irgendwie zu diversen ehemaligen Staatsparteien mit neuem Namen gegangen sind. Mhm. Ja? Das ist jetzt, also wir haben zum Beispiel in Berlin ist es ein bisschen pazifistischer. Mhm. Ja? In anderen Bundesländern ist es dann ein bisschen anders. Mhm. Und da müssen wir einfach schauen, wie das so ist. Also selbst in Berlin gibt es auch Leute, die auch sagen, okay, wenn man zum Beispiel man sollte sich dann auch verstärkt mit Bodentruppen gegen den Islamischen Staat betätigen. Also gibt es auch.
Ja gut, also es ist ja sicherlich, ich meine, da muss man jetzt nicht groß drüber nachdenken, über Pazifismus und anderes. Dass halt da die derzeitige Politik mit den Bomben am wenigsten ausrichtet. Genau.
Also ich meine,
die Lage höchstens für alle verschlimmert.
Genau. Also es gibt ja auch wunderbare chinesische Bücher. Die sind 2400 Jahre alt.
Ja, ja.
Und da ist es ganz genau beschrieben. Mhm. Das ist das Letzte, was man tun sollte. Am besten gewinnt man ohne Krieg.
Ja, klar.
Und das ist sozusagen die Königsdisziplin, wenn man es damit schafft.
Mhm.
Ja? Ja. Und ich finde, das ist auch eigentlich auch entsprechend auch, dem können eigentlich Piraten eigentlich nur zustimmen,
ja.
Aus meiner Sicht.
Ja, 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 klar. Natürlich. Das ist auf jeden Fall richtig. Also wenn Krieg, kann das nur das letzte Mittel sein.
Und wenn das Mittel eingesetzt werden muss, dann muss man halt auch vorbereitet sein.
Ja.
Ja. Ja. Aber deswegen, man kann sich nicht komplett davon abschotten, aber man sollte es einfach auch kritisch betrachten.
Mhm.
Also das ist jetzt meine Meinung und ich denke mal...
Ja, das schlägt sich auch, glaube ich, schon im Programm
wir haben da auch
so nieder. Also
genau.
wenn man sich gerade jetzt das Berliner Programm anschaut, da hast du sicherlich recht, das ist deutlich pazifistischer. Aber wenn du das Grundsatzprogramm im Bund anschaust,
das haben wir
ist, auch. Ist das ungefähr so, wie du es beschrieben hast, wobei natürlich auch da, also ich hatte ja mein letzter Podcast über dieses Thema, was wir jetzt gerade besprechen, war ja damals mit dem Altstadtpiraten aus Dresden über die Armee der Gewaltlosigkeit. Und das ist natürlich dann schon ein sehr pazifistischer Ansatz. Und den haben wir ja auch im Bundestagswahlkampf gewisserweise auch vertreten.
Ja, vielleicht in Berlin. Ja,
Das war ja nun jemand aus Dresden. Also.
Ja, schon. Also ich kann da sagen, ich war da ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte und auch viele andere. Mhm. Es wurde dann ja auch, also einzelne Anträge sind, also Altstadtpirat hat ja auch versucht, einige Anträge dann entsprechend zu stellen und die sind dann eigentlich auch ziemlich mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Also es war jetzt nicht nur, dass gewisse Kräfte, die jetzt dann irgendwie bei der Linken dann irgendwie angesiedelt sind, neu, ja, dass die dagegen waren, sondern es war ein ziemlich breites Bündnis. Mhm. An Leuten, die das etwas weniger. Der Ansatz ist gut, ja, aber wie gesagt, wenn man dann auf Fanatiker trifft, wie den Islamischen Staat oder so, dann kann man es eigentlich mit dem Ansatz ziemlich vergessen, aus meiner Sicht.
Mhm.
Und zum damaligen Zeitpunkt war das ja auch noch nicht so in der westlichen Öffentlichkeit, dass es solche mittelalterlichen Zustände irgendwo auf der Welt gibt. Das verdrängt man dann meistens.
Ja, aber wenn man sich die Sache genauer anschaut, kann ich vielleicht auch nochmal verlinken. Es gibt ja da auch entsprechende Analysen. Der Islamische Staat funktioniert, weil er sehr viel Geld hat. Sehr viel Geld hatte er. durch Ölverkäufer.
Genau.
Hat er dadurch, dass Banken in Europa bereit sind, das Geld zu waschen. Und ich meine, also
ja,
und wenn man das alles in den Griff bekäme,
ja,
was man vielleicht durch eine Stärkung von Europa hin bekäme, genau,
deswegen,
dann wäre da auch nicht mehr viel los.
Ja.
Und da könnte man, auf diese Weise könnte man den Islamischen Staat, glaube ich, leichter ausschalten,
genau,
als durch Bombardierung.
Das sowieso. Also wir haben es ja vorhin auch gesagt, mhm, es gibt dann auch diese Hintergründe. Wir haben auch in der AG haben wir auch eine Analyse gemacht, mhm, über 20 Seiten zum Islamischen Staat. Ja, mhm, die kam auch sehr gut an. Da wurde auch dann von uns einfach auch entsprechend dargestellt, was eigentlich die Strategie des Islamischen Staates, mhm, ist. Ja. Mhm. Im Grunde genommen, sie versuchen einfach durch diese Anschläge einfach auch so eine Pogromstimmung einfach gegen Muslime, mhm, in der westlichen Welt einfach zu erzeugen.
Ja, genau.
Und das ist dadurch sozusagen den Hass anzuheizen und dann noch die Aggressivität, mit der der Westen dann gegen Muslime allgemein vorgeht, mhm, weil sie sehen das eigentlich auch als Treibstoff, mhm, für ihren Wahnsinn.
Ja.
Ja, das ist der Hintergrund. Mhm. Ja, natürlich, da muss man natürlich dann entsprechend, man braucht da einfach muss dann natürlich das ganze Spektrum einsetzen der, mhm, Maßnahmen, die einem zur Verfügung stehen. Du hast es schon, mhm, erwähnt.
Mhm.
Also Europa ist, also wir sind ja auch eine weltweit agierende Partei.
Mhm.
Ja,
ja,
natürlich. Es gibt, wir haben auch.
Huch, jetzt habe ich, Entschuldigung.
Okay.
Ich wollte einfach nur den Link raussuchen auf das Video von Alexander Lehmann und jetzt startet das hier einfach. So, Entschuldigung.
Ja.
Also wie gesagt, das ich habe dich da jetzt durcheinander gemacht, ja.
Ja, wo war ich?
Islamischer Staat.
Und ja, so. Ja, genau. Also wie gesagt, der Islamische Staat versucht, also eigentlich dürfte man diese Organisation eigentlich auch nicht Islamischen, genau, Staat nennen.
Kein Staat. Ja.
Ist
auch nicht islamisch.
Genau.
Also ich bin ja nun nicht so religiös, aber so viel ist klar, dass das nicht der allgemeinen islamischen, ja, Lehrmeinung entspricht,
was, ja, die abziehen. Aber
also darauf kann man sich, glaube ich, schnell einigen, dass wir das islamische in Anführungszeichen setzen müssen.
Genau.
Und das Staat müssen wir auch
in, genau, Anführungszeichen setzen. Das müssen wir auch wirklich in Anführungszeichen setzen. Also wie gesagt, wir haben da eine entsprechende Studie gemacht oder besser keine Studie, sonst müssten wir ja auch irgendwie live die Leute dann entsprechend aber wir haben das Ganze analysiert und sind einfach auf diese Erkenntnisse gekommen. Das hat uns auch diverse Nachfragen gebracht. Also da waren einige Leute dann schon ein bisschen begeistert davon, weil sie sowas eigentlich auch noch nicht gelesen haben,
mhm,
in der Form. Das zeigt dann auch, dass zum Beispiel dieser G, die wir da haben, bei Außen- und Sicherheitspolitik schon recht schlagkräftig ist.
Mhm.
Ja, und das ist so eine Thematik, die wir da bearbeiten. Und wir analysieren natürlich immer wieder dieses Gebiet. Also wir hatten, mhm, also zum Beispiel, wir haben dann natürlich auch guten Kontakt zum Enno Lenze, mhm, ja, so als Beispiel, der, ja, da entsprechend auch vor Ort uns ab und zu mal unterwegs ist und es da auch irgendwie, mhm, Sachen aus erster Hand dann liefern kann, jedenfalls aus kurdischer Perspektive. Natürlich gibt es dann auch, also weil er meistens bei Kurden im Kurdistan unterwegs ist, also, mhm, im irakischen Teil.
Ja.
Und da können wir dann irgendwie, haben wir dann wirklich, wirklich ganz gute Hintergründe, die da.
Das war auch, glaube ich, eine gute Aktion. Ich glaube, dass wir da auch viele Sympathien bekommen haben, also gerade auch bei Kurden. Ich merke das hier im Wahlkampf. Es begegnet einem von Zeit zu Zeit mal ein Kurde oder eine Kurdin auch an den Wahlkampfständen und die sind immer ganz begeistert von uns. Also das hat sich da, glaube ich, rumgesprochen. Ja, das finde ich auch sehr schön. Vielleicht gibt es dadurch auch natürlich andere Menschen aus der Türkei, die uns nicht so mögen. Wir haben ja nun auch gegen Erdogan protestiert.
Mhm.
Und auch das scheint sich rumgesprochen zu haben. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass es da schon auch Ablehnung gibt.
Ja, das also, kann gut sein. Also wie gesagt, die Türkei entwickelt sich da auch in eine etwas eigene Richtung. Insgesamt haben wir in der ganzen Region da unten einen zum Teil einen Stellvertreterkrieg, zum Teil einfach irgendwie ein Machtvakuum, das gerade von diversen Mächten gefüllt werden will. Jetzt haben wir natürlich auch, dass die Situation, dass die Sanktionen für den Iran zurückgenommen werden. Und Saudi-Arabien und Iran haben so eine kleine Rivalität untereinander. Und Saudi-Arabien hat zwar etwas mehr Geld, Iran aber mehr Bevölkerung und wenn diese Sanktionen fallen, dann auch entsprechend mehr Ressourcen. Und da gibt es einige Kriege wie im Jemen oder die entsprechend geführt werden oder halt dann Syrien und Irak, diese Konfliktzone, die eigentlich auch die Ursache schon im Ersten Weltkrieg dann hat, also mit der entsprechenden Aufteilung auf dem Reißbrett.
Genau. Also das ist alles, hat eine lange Geschichte und eine, wo eben auch europäische Mächte, auch Deutschland zum Teil, gut, da vielleicht jetzt etwas weniger, aber sonst ist eben auch Deutschland immer mit dabei.
Ja, also, wie gesagt, das Osmanische Reich war ein Verbündeter Deutschlands. Wir kennen ja noch irgendwie auf der britischen Seite dann Lawrence von Arabien und die Kontrahenten auf der deutschen Seite. Da gab es schon einiges oder die Bagdad-Bahn, die entsprechend gebaut worden ist, um entsprechend eine Verbindung herzustellen zwischen den Verbündeten schon im Vorfeld. Also es ist ein spannendes Feld.
Ja, bis heute, ich meine, Kobane heißt ja Kobane wegen der Kompanie, Eisenbahnkompanie, sieht man ja diese Spuren des deutschen Engagements noch.
Ja, und es sind einfach viele verschiedene Schichten, die einfach übereinander gelegt einfach das heutige Bild dann ergeben.
Ja.
Und das ist ja auch das Interessante an der Thematik. Auf jeden Fall, wie gesagt, da haben wir, dass die Thematik war, hat uns auch jetzt die letzten paar Male bei unserer kleinen Konferenz.
Ja, auf die kommen wir jetzt.
Genau, beschäftigt.
Also es gibt eine Konferenz.
Ja, es gibt eine Konferenz.
Ja, die Pirate SecCon.
Pirate Security Conference.
Genau, Piratensicherheitskonferenz. Aber ihr macht das international? Das heißt,
wir machen das international. Englisch, ja. Wir sind da englisch aufgestellt, weil wir haben auch internationale Gäste. Wir wollen das möglichst als Treffen von Piraten so weltweit etablieren, wo Piraten dann einfach in München zusammenkommen, sich austauschen und entsprechend dann irgendwie so Eindrücke oder Analysen miteinander austauschen. Nicht nur Piraten, das ist natürlich auch, das ist für die Allgemeinheit zugänglich. Mhm. Ja? Also sprich.
Also eine offene Veranstaltung.
Das ist eine ziemlich offene Veranstaltung. Also wir würden da ja auch Vertreter anderer, also vielleicht von Parteien einladen, die uns jetzt nicht so nahe stehen oder so. Oder auch irgendwie Organisationen, einfach nur um ein breites Spektrum abzudecken und einfach verschiedene Blickwinkel einfach zuzulassen auf das Ganze. Das also, ist einfach die Zielsetzung.
Ihr unterscheidet euch von eurem großen Bruder, denn es gibt ja eine internationale Sicherheitskonferenz, die Münchner Sicherheitskonferenz eben, die ja dann gleichzeitig stattfindet.
Ja, zufälligerweise findet es gleichzeitig statt. Ja. Und zufälligerweise, ist unser Auftritt auch ein bisschen ähnlich. Also es unterscheidet sich in dem Sinne, dass wir einfach unsere, also eine etwas piratenaffine Sichtweise auf Dinge einfach entsprechend bieten wollen und dafür ein entsprechendes.
Ja, die andere ist ja, glaube ich, nicht öffentlich, ne?
Die ist nicht öffentlich. Ja. Da sind dann irgendwie ein paar tausend Polizisten unterwegs in München.
Weißt, da gibt es dann immer so eine Gegendemo und so.
Ja, schon. Ja, also wir sehen dann auch immer wieder Grüne oder Linke, wie sie dann davor demonstrieren und dann danach dann reingehen. Das ist dann und sich dann da unterhalten. Also es ist,
Interessant. Also der Chaos Computer Club war ja auch mal eingeladen und der ist eigentlich standhaft geblieben. Der hat diese Einladung nicht angenommen, weil man gesagt hat, nö, wir machen nicht mit bei den Bösen.
Ja, es ist halt eine Sache. Also ich denke mal, bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz ist es eigentlich auch so, da sind ja natürlich auch ein Haufen Diktatoren und alles Mögliche genau. da. Aber sagen wir es mal so, mir ist dann lieber, die unterhalten sich miteinander über die entsprechenden Themen, über irgendwelche Konflikte, kommen bilateral dann zu einer Einigung, bevor sie dann irgendwie sich bekriegen, ja, also irgendwie so 140 Zeichen Textmessages, das kann teilweise zum Krieg auswachsen, wenn man sich nicht vorher einfach irgendwie unterhält. Mhm. Ja? Also das ist einfach, deswegen finde ich es gut, also die Münchner Sicherheitskonferenz hat schon ein etwas böseres Image, ja. Mhm. Deswegen auch die Gegendemo, aber solche Gegendemos gibt es auch immer, wenn sich irgendwie ein paar mächtigere Persönlichkeiten treffen. Mhm. Und gut, und München ist einfach die Konferenz, die haben da ein paar tausend Gäste. Ja. Und da prügelt sich dann schon da prügeln sich dann teilweise Milliardäre mit Spitzenpolitikern verschiedener Staaten um einen Sitzplatz. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Also in dem Bayerischen Hof, wo es stattfindet.
Aber ihr seid nicht im Bayerischen Hof.
Nein, wir sind nicht im Bayerischen Hof, aber wir haben bei der letzten Konferenz, wir haben ja auch Birgitta Jonsdottir aus Island, die war ja auch auf, wir haben mit denen geredet und dann konnte Birgitta sozusagen auf die Münchner Sicherheitskonferenz drauf. Mhm. Ja, sie war bei uns eingeladen und dann konntest du da auch teilnehmen. Also Zugang zu dieser Konferenz ist schon ziemlich beschränkt, allein wegen dem Platz. Mhm. Ja. Und da sind 2000 Journalisten ungefähr da und eine Menge an Politikern und Wirtschaftsmagnaten und whatever. Mhm. Und zum Beispiel jetzt, die Konferenz findet ja in Deutschland statt, aber im Grunde genommen werden zum Beispiel die im Bundestag vertretenen Parteien angeschrieben, also jedenfalls der Parteichef. Und dann darf der drei Leute auswählen, die dahin dürfen.
Also wahrscheinlich der Fraktionschef, nicht der Parteichef.
Der Parteichef.
Aber dann hat es ja nichts mit den Fraktionen zu tun.
Der Parteichef, der, das hat nichts mit den, nur die im Bundestag vertretenen Parteien dürfen da überhaupt hin.
Ach
ne? So. Mhm. Also sprich, so eine kleine Hürde. Und im Grunde genommen wählt der Parteichef dann entsprechend die Leute auf, die hin dürfen. Mhm. Mhm. So.
Ah ja.
Und das dürfen halt, das sind anscheinend nur drei.
Mhm.
Ja? Dürfen dann darauf. Mhm. Ja, das ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Mhm. Ja. Genau. Ja, und gibt es natürlich auch Vorträge, aber da gibt es halt auch anscheinend, ich war ja noch nicht drauf, gibt es anscheinend dann irgendwie so diese internen Gespräche, wo sich dann austauschen, da sitzt dann Russland mit den USA zusammen, einfach auf der richtigen Entscheiderebene.
Mhm.
Weil wir wissen ja, die oberste Ebene ist ein besserer Praktikant, ne? Für diverse.
Naja, da gibt es halt Leute im Hintergrund.
Genau. Und die kommen da zusammen und sprechen da miteinander. Es gibt große Delegationen von einzelnen Ländern, dann zum Beispiel auch von Russland und sonst was. Und dann wird dann zum Beispiel, unterhält man sich dann über die bestimmten Themen. Also das ist jetzt ein Allgemeinplatz. Ja? Also das kann dir fast jeder zu dieser Konferenz erzählen.
Mhm.
Und wir hatten jetzt zum Beispiel, wir hatten die Birgitta auf unserer Konferenz und die ist dann ab und zu mal rübergegangen und durch die Absperrung gekommen und whatever. Und zur Erklärung, wer Birgitta ist. Birgitta kommt aus Island, hat die Piratenpartei da drüben gegründet. war bei WikiLeaks aktiv, hat auch diverse Filmauftritte gehabt. So, also sie kennt Assange und ja, gab es ja auch diverse Verfilmungen. Mhm. Ja. Und ja, hat schon ein ziemliches internationales Standing. Ja? Also in dem Bereich. Ja? Und wir hatten zum Beispiel auch dann die Möglichkeit, die Münchner Sicherheitskonferenz hat so ein Townhall-Meeting gemacht, einen Tag vor Beginn, also am Donnerstag, wo wir schon angefangen hatten, beim letzten Mal, Anfang des Jahres. Und dann haben wir kurzfristig, haben sie uns gefragt, ja, ob wir nicht rüberkommen wollen. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja. Dann waren ein Haufen Piraten mitten da, wo am nächsten Tag die ganzen Staatschefs dann im Plenum saßen. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns dieses Townhall-Meeting angehört, wo Birgitta da saß, entsprechend noch jemand von Google, der Cyberberater von Obama, oder so, wahrscheinlich irgendwo mit der NSA unterwegs, dann eine Person von auch aus den USA, dieses Fluggastdatenabkommen sozusagen verhandelt hat für die USA auf dem Plenum und der estnische Staatspräsident. Mhm. Ja, und da ging es dann, wie man das freie Netz schützen kann vor Trollen und whatever. Und Birgitta hat da schon ziemlich gut, hat da sehr gut performt, also erstens mal auch für Piraten und generell auch schon für entsprechende Sachen, wie sie wurde ja auch abgehört diverse Male, Google hat zum Beispiel ihre Daten weitergegeben oder sonstiges und das kam dann alles mal da oben zur Sprache. Und im Grunde genommen hat sich Birgitta da sehr gut gehalten und hat auch unsere Position vertreten. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, die sind alle böse da oben und ja, dann könnten wir uns auch nicht mit denen unterhalten, könnten denen sagen, okay, was sie da für Fehler machen aus ihrer Position. Und dann könnten wir auch nichts verändern. Also wir haben ja auch ein bisschen politischen Anspruch und wollen uns natürlich auch einbringen, konstruktiv. Ja. Und für viele mögen wir zwar eine Protestpartei sein, aber wir haben dann doch irgendwie unsere Werte und unsere Einstellungen. Mhm. Und die muss man auch offensiv vertreten. Und deswegen haben wir uns dann eigentlich auch gedacht, okay, dann schauen wir einfach mal, dass wir da irgendwie auch, wenn wir uns schon da irgendwie eine Piratensicherheitskonferenz nennen, dann müssen wir auch die Augen offen halten und auch mit denen kommunizieren und reden. Ja, jetzt haben wir eine kleine bilaterale Vereinbarung mit denen getroffen, dass wir so ein bisschen so als Seitenveranstaltung gelten, aber wir machen trotzdem unser eigenes Ding. Also ich meine, wir könnten da weiß Gott was anstellen.
Ja, ja, ja. Ja.
Auf unserer Konferenz. Ja? Mhm. Aber wir können dann auch natürlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz anfragen, ob sie uns nicht vielleicht irgendwie vielleicht einen NSA-Chef vorbeischicken für eine kleine Podiumsdiskussion oder so. Das wäre natürlich interessant, ja, sowas mit Piraten. Mhm. Ja? Also mal schauen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn die eh schon da sind in München, dann kann man ja vielleicht mal irgendwie sowas anstellen.
Ja. Sicher, ich meine, das ist sicherlich eine Vorgehensweise. Auf der anderen Seite würde ich auch immer sagen, man muss vielleicht auch zu gewissen Leuten auch Distanz halten. Also ich würde mich da nicht immer so an die NSA heranflanschen. Das hat bestimmte.
Da muss man natürlich Distanz wahren. Ja. Es ist einfach wichtig, dass man entsprechend sozusagen das richtige Maß erwischt. So. Deswegen müssen wir einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt und wir müssen natürlich auch unsere Werte dann entsprechend berücksichtigen.
Das muss man natürlich auf jeden Fall.
Wie gesagt, wenn ich oder wenn wir dann einfach gleich irgendwie kategorisch alles abblocken, dann weiß man auch nicht, wo man seine Grenzen dann ziehen kann. Mhm. Ne? Man muss ja auch schon die Leute kennen.
Und ich denke auch, ich meine, so eine Partei, er muss immer vielfältig sein.
Ja.
Sie soll natürlich nicht irgendwie eine Beliebigkeit haben, Und sie brauchen natürlich auch Werte, aber man kann innerhalb einer Partei auch verschiedene Strategien fahren.
Ja, also, und die sich auch gegenseitig ergänzen. Ja, ja. Also klar. Wir sehen es ja auch im derzeitigen Wahlkampf. Aus Bayern gibt es Unterstützung für Berlin und es gibt so eine parteiweit eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit, würde ich mal so sagen.
Das muss ja sowieso sein. Also jetzt zu sagen, Bayern darf Berlin nicht unterstützen,
nein,
das wäre ja ganz furchtbar. Dann kann man die Partei auch aufspalten,
genau,
wie das ja die CSU gemacht hat. Die CSU und die CDU sind ja verschiedene Parteien.
Ja.
Und man hat gerade jetzt den Eindruck, dass sie sich gar nicht mögen. Jedenfalls der Seehofer.
Also wie gesagt, also es ist eine ganz, ganz interessante Strategie, die fahren. Die versuchen einfach verschiedene Spektren jetzt abzudecken und die SPD, die schaut in die Röhre. Ja? Deren Positionen werden von der CDU übernommen. Naja. Und die CSU versucht natürlich irgendwie alles sozusagen abzudecken, was die AfD gerade auf dem Podium hat.
Ja, das muss man vielleicht auch nicht tun. Also ich finde,
Seehofer
gleitet zurzeit sehr ab in Richtung
Populismus
und das finde ich dann schon nicht mehr schön.
Ja, das ist irgendwie so, die spielen gerade so Good Cop, Bad Cop. Das ist mein Eindruck. Ich kann mich natürlich auch irren.
Nee, das machen sie schon. Es scheint auch eine gewisse Art von Schauspiel zu sein. Also ich glaube nicht, dass es dann wirklich zur Zerreißprobe kommt. Ich finde es auch nicht gut, wenn sich dann die CSU da so populistisch gibt. Das passt nicht.
Ja.
Die haben natürlich bestimmte Ängste, dass ihnen die AfD da was wegnimmt. Es geht ja auch immer darum, bei der Bundestagswahl will die CDU ja allein in Bayern 5% kriegen. Und wenn dann plötzlich die AfD in Bayern ganz stark ist, dann ist das ein Problem.
Ja, also derzeit sind sie in Bayern jetzt nicht so stark. Mhm. Sind wahrscheinlich so auf Ebene, vielleicht der SPD, nicht der SPD, also drunter.
Weniger.
Ja, weniger. Also die SPD hat in Bayern auch zu knabbern, also das muss man gleich sagen.
Ja.
Jede andere Partei hat da zu knabbern. Da sind dann noch die Freien Wähler sind ja noch im Parlament, die auch ein etwas konservatives Spektrum abdecken.
Mhm.
Und ich glaube, die AfD, die ist gerade, ich möchte eigentlich nicht so oft über die reden, aber die sind da nicht so hoch angesiedelt. Ja. Aber es ist halt, du kennst Bayern ja bisher.
Ich kenne Bayern sehr gut.
Ja, deswegen.
Deshalb. Also ich kenne auch die Freien Wähler, ich kenne sie alle. Und das ist alles zum Teil wirklich eigentümlich und manchmal auch.
Also es ist auch ein bisschen eine ganz andere Welt als die politische Welt hier in Berlin.
Ganz andere Welt, das stimmt.
Also ich meine, die Linke, die ist in Bayern ungefähr auf Piratenniveau, um es mal so zu sagen.
Mhm.
Also von den, von gefühlt. Ja. Also wir hatten bei der letzten Landtagswahl ungefähr gleich viele Stimmen.
Mhm.
Ja, also die kriegen da auch keinen Fuß auf den Boden. Also die Linke, da haben wir noch bessere Chancen.
Ich glaube auch die SPD ist in Bayern ein bisschen seltsam. Also das ist eine andere Art von SPD, als ich das hier kenne.
Ja, und sie haben auch, das ist, die haben ja ungefähr so einen Stimmenanteil wie die Grünen.
Mhm.
Ja, also ungefähr.
Ja, man müsste mal, das wäre vielleicht auch nochmal ein schönes Thema für den Klamauter-Cast, mal so die Situation in Bayern zu vergleichen mit einem anderen Bundesland. Das muss immer unterschiedlich.
Wir können es natürlich auch mit Berlin vergleichen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Also das ist besonders krass.
Ja.
Aber
das müssen wir, also eine kleine Anmerkung, das müssen wir eigentlich auch lernen innerhalb der Partei oder noch besser verstehen, dass einfach die unterschiedlichen Bundesländer einfach unterschiedliche Anforderungen haben.
Ja,
also zum Beispiel Sachen, die jetzt in Berlin gut ankommen. Die kommen dann in Bayern weniger gut
an.
Das
ist ein Lernprozess, den die Piraten machen mussten und auch gemacht haben.
Haben wir auch.
Das haben sie auch verstanden. Das haben sie sogar in Berlin verstanden. Wir haben, wenn du vergleichst, wie war der Wahlkampf 2009, wie war der Wahlkampf 2011, wie ist der Wahlkampf 2016 in Berlin, dann siehst du sehr deutlich, wir haben jetzt in Berlin zum ersten Mal einen Wahlkampf, wo die Bezirke ihr eigenes Ding machen. Und nicht nur Friedrichshain-Kreuzberg, auch andere. Also es gibt immer noch einen speziellen Bezirkswahlkampf mit eigenen Plakaten und so. Und das hatte es vorher nicht gegeben, beziehungsweise man war sogar dagegen. Es ist nicht nur eine Frage, dass das vielleicht mehr Geld kostet oder so, aber das war vorher nicht erwünscht. Und das war ein Nachteil. Und es ist im Moment sogar, glaube ich, ein Vorteil der Piraten, dass sie auf diese Diversifizierung gesetzt haben.
Genau.
Ich glaube, das muss man machen. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn es nicht um Friedrichshain gegenüber Schöneberg geht, sondern wenn es um Bayern gegenüber Hessen, gegenüber Berlin geht.
Ja. Das sind halt, du kennst ja also auch durch deine Tätigkeiten in Berlin und Bayern, weißt du ja ungefähr, wie auf was das hinausläuft.
Ja, genau.
Ja, das ist jetzt immer ein bisschen abgeschweift.
Ja, wir sind abgeschweift, wir kommen aber noch mal kurz zurück, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, kommen wir noch mal kurz zurück auf die Konferenz. Also die erste hat ja stattgefunden.
Das ist jetzt schon die dritte, die jetzt dann bald stattfindet nächstes Jahr.
Das habe ich aber, ich habe extra recherchiert. Wir haben immer nur Berichte.
Wir haben also 2000.
Da muss eine sehr klein gewesen sein.
Naja, wir haben Anfang diesen Jahres haben wir eine gehabt.
Aha.
Ja? Und davor gab es eine. Ja.
Aha.
Genau. Also 2014.
Ah ja.
So, und da ist auch auf unserer Webseite entsprechend da. Also die war jetzt auch nicht so klein, die wurde auch komplett von der wurde auch komplett getragen, also auch innerhalb der Partei. Ja. Und dann wir bereiten jetzt gerade die Konferenz 2017 vor, ja, im Februar. Also 16. bis 18. Februar, wir haben das im Grunde so gewählt, dass wir Donnerstag anfangen und Samstag aufhören. Und die Münchner Sicherheitskonferenz fängt Freitag an und endet Sonntag. Ja? So, da haben wir so einen kleinen Versatz und können dann schon entsprechend auch ein bisschen, sind dann über 3 Tage verteilt in geografisch auch etwas nah dran an dem Veranstaltungsort.
Ja.
Und wir versuchen es immer weiter aufzubauen. Also jetzt, wir haben das auch etwas internationaler gestaltet, also auch die Schweizer supporten es ja auch, die Luxemburger supporten es auch, also auch schon zum dritten Mal. Ne? Also jetzt die nächste Konferenz. Und entsprechend geht das so weiter. Also bei unserer ersten Konferenz, wir hatten da auch ganz gute Referenten, zum Beispiel Yvonne Hofstetter, wenn ihr es was sagt.
Ja, den Namen habe ich mal irgendwie gehört.
Genau, die ist auch des Öfteren mal, also wo die ganze, wo Snowden sozusagen Thema war, war die auch entsprechend auch oft in Diskussionsrunden im Fernsehen zu sehen, die gute Frau. Also wirklich eine Top-Referentin, das muss man schon mal sagen. Und die hatten wir auch da, dann hatten wir auch noch jemanden aus Australien, ja, der eigentlich auch in Deutsch, also in Finnland eine Professur hat, auch zur Terrorismusforschung. Und Enno Lenze ist auch regelmäßiger Gast, ja, erzählt uns da was über Kurdistan. Wir haben natürlich piratentypisch natürlich auch den Fokus auf etwas neuere Herausforderungen der Sicherheitspolitik.
Ja, ja.
Wir müssen einfach.
Nimmst du jetzt eine Frage vorweg? Ich wollte nochmal nach dem Cyberwar fragen.
Ja, also ich meine, das Cyber müssen wir natürlich in Deutschland, müssen wir das in Anführungsstriche setzen. Genau. Das versuchen wir dann auch so durchzuziehen, aber an dieser Begrifflichkeit, wir müssen es auch etwas allgemeiner halten. Kommen wir irgendwie auch nicht so sehr vorbei. Wir versuchen das zwar spezieller auszudrücken, aber deswegen. Also wir haben uns natürlich auch kritische Infrastrukturen, die wir über die verschiedenen Konferenzen entsprechend angeschaut. In der ersten Konferenz hatten wir zum Beispiel was zu unserem Gasnetz. Ne? Mhm. Das ist natürlich, da war mehr die Versorgungssicherheit dann im Fokus, also von dem entsprechenden Referenten, weil die Gaspipelines auch mehr so mechanisiert funktionieren. Also es ist nicht so wie zum Beispiel beim Stromnetz, dass ja, man da.
Kann da nicht Cyber angreifen.
Ja, also ich meine, das ist da unrealistisch, muss man auch so sehen. Aber ja, also es gibt natürlich auch unsere Infrastruktur entwickelt sich ja immer weiter und genau. Da gibt es natürlich auch immer Einfallstore, die einfach entsprechend betrachtet werden müssen. Mhm. Und wir haben einfach auch den Eindruck, und das ist eigentlich auch das Ziel unserer Konferenz, dass wir in diesem Bereich dann auch irgendwie ein bisschen Verständnis schaffen, weil im Grunde genommen, wir wollen ja auch nicht, dass so irgendwas passiert. Ja,
nur habe ich den Eindruck, dass viele Piraten über so viel Wissen verfügen, dass sie sehr leicht das durchschauen, was im Moment passiert.
Ja.
Wenn der Innenminister in den Berliner Wasserwerken ist und dann erzählt, no, es gibt jetzt bald einen Anschlag, sagt er allerdings auf die Stromversorgung, was merkwürdig anmutet, weil er gerade im Wasserwerk ist. Aber der Grund ist natürlich genau der, den du vorhin schon angedeutet hast. Es gibt natürlich keine Möglichkeit eines Cyberangriffs auf die Berliner Wasserwerke, weil das ist komplett mechanisch. Man ist da nicht angebunden. Also die Geräte, die dort benutzt werden, die sicherlich nicht nur mechanisch sind, also so, da gibt es sicherlich auch Computer, nur die sind nicht im Internet. Also man kann jetzt nicht einfach einen Angriff durchführen.
Aber wenn nicht.
Und deshalb hat er ja von der Stromversorgung gesprochen, weil da natürlich noch ein stärkerer Angriffsvektor ist, aber das ist alles weit davon entfernt, was da jetzt.
Man kann natürlich auch die Verkehrsinfrastruktur natürlich auch als Ziel nehmen. Also ich zum Beispiel SCADA-Angriffe oder sonst was, das bietet natürlich sich auch an. Ja? Oder wir haben ja auch dann bei unserer letzten Konferenz haben wir dann auch ein bisschen so nebenbei darüber gesprochen, dass diverse Zerstörer der US-Streitkräfte ja noch mit diversen Windows-Systemen laufen.
Ja, sicher. Ja? Natürlich gibt es Angriffsmöglichkeiten, die meistens darin bestehen, dass man so eine Kombination macht aus Social Engineering und mit der Nachlässigkeit von Menschenarbeit.
Genau.
Die Nachlässigkeit ist halt groß. Das heißt, im Grunde ist so ein Cyberangriff dann doch eher ein Social Engineering Angriff, weil man irgendjemand einen Stick unterschiebt, den dann in einen Computer steckt, der nicht am Internet ist.
Ja.
Aber also, da wissen ja nun auch viele Leute schon, wie man das macht und ich glaube, dass wie man das abwendet. Mhm. Und ich denke, da ist auch die Gefahr jetzt nicht wirklich so groß.
Ja, das mag schon sein, aber wir sollten das Thema trotzdem irgendwie, wenn ich einfach einen Oettinger sehe, wie er dann sagt, okay, also da brauche ich eigentlich kaum was drüber verlieren.
Den Namen Oettinger zu sagen, da weiß man schon.
Ich meine, direkte Anbindung eines Fahrzeugs ans Internet und sonstiges, das ist dann, da kriegt man schon Angst und Bange, wenn man dann sich dann überlegt, dass solche Leute dann auch die Normen definieren, Grunde genommen, mit die dann entsprechende Angriffsflächen dann bieten.
Ja, ja? Genau.
Also ich meine, das ist dann schon ein bisschen heikel. Also und es gibt dann auch Zustände, wo dann auch bestimmte Systeme dann doch im Netz hängen. Mit einem 1234 Passwort. Und das sind einfach auch so die Sachen, da muss man einfach auch sensibilisiert werden. Das Ganze ist natürlich auch eingebettet jetzt in die, wir haben es ja gesehen, so ein größeres Thema ist auch die hybride Kriegsführung, die zum Beispiel jetzt, kommt auch Social Engineering, entsprechende Propaganda und sonstiges vor und natürlich auch irgendwie, entsprechend, da wird das ganze Spektrum dann ausgenutzt bis hin zu wirklichen Angriffen unter versteckter Flagge und whatever. Und wie gesagt, also die Möglichkeiten, die das ganze Feld jetzt bietet, das ist ergänzt sozusagen die bisherigen Möglichkeiten. Also früher hat man sich einfach mit einem Faustkeil den Schädel eingeschlagen, ja, und dann sind irgendwie berittene Leute dazugekommen, ja. und so hat sich das, bis Flugzeuge kamen und dann irgendwie Atomraketen, und jetzt versucht man dann auch mehr über diesen Bereich dann irgendwie noch sich möglichst dann abzusichern, und das sind einfach so Entwicklungen, und die muss man einfach auch im Auge behalten.
Ja, naja, aber das Schlimme ist eben, dass solche Leute wie Günter Oettinger eben, die eigentlich auf die hellsten Köpfe in Europa zurückgreifen könnten, um sich schlau zu machen, sich am Ende von irgendwelchen Lobbyisten da beraten lassen, die dann ihnen irgendwas unterschieben.
Ja, also wie gesagt, also ich meine, sagen wir es mal so, in unserer heutigen Zeit, das hat auch was mit Datensicherheit zu tun, in unserer heutigen Zeit, das ist eigentlich auch so, diejenigen, was wir wollen den Namen jetzt nicht mehr erwähnen, aber wir wissen jetzt, wen wir meinen, die setzen sozusagen die Standards und denken sich, okay, so eine Mauer, die ist sicher, jetzt bauen wir da so eine Mauer hin, oder wie... Wir hatten ja hier in Berlin ja auch so ein kleines Watergate. Im Grunde genommen, wenn man früher zum Beispiel, um an seine Daten zu kommen, irgendwie ein paar LKWs dann vor der Stasi-Zentrale hinfahren musste und dann die ganzen Unterlagen da rausholen musste, weil es ja nicht elektronisch gespeichert war, kann sich irgendjemand in China hinhocken und kann sich dann entsprechend mit diversen Maßnahmen dann schon Zugriff verschaffen auf diverse Sachen. Und wenn man sich dann anschaut, was da mit unserem kleinen Watergate hier passiert ist, dann ist das natürlich auch so eine kleine, sie müsste eigentlich die Augen öffnen, was man sich da irgendwie dann auch mit diversen Möglichkeiten, die man den technischen Finessen, die man sich dann holt, also aber nicht abschließend versteht.
Von dem Hack im Bundestag.
Nicht vom Bundestag, sondern beim BND.
Ach, beim BND, okay.
Beim BND, Watergate.
Überall.
Sprich, es war jetzt kein Hack beim BND, sondern wir haben hier eine schicke Baustelle, fast in der Nähe von unserer Parteizentrale.
Jetzt verstehe ich das mit dem Watergate, genau. Weil da das Wasser aufgedreht wird.
Wenn da jemand reinkommen kann, dann kann auch jemand an diverse Server rankommen.
Ja.
Auch wenn die nicht physisch mit dem Internet.
Ja, klar.
Ja.
Ja.
Gut, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab, aber das ist schon ein interessanter Punkt, natürlich, klar. Die Geschichte mit dem Bundestag ist vielleicht sogar noch schlimmer.
Ja.
Vor allen Dingen, weil es auch zeigt, dass die IT-Organisation insbesondere der Legislative nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Hm. Denn ich finde, das mit der Gewaltenteilung, das war zwar haben sich Leute im 18. Jahrhundert ausgedacht für die analoge Welt, aber das gilt natürlich genauso auch für die digitale Welt. Mhm. Und wenn ich sehe, dass halt eine Firma im Auftrag der Exekutive die gesamte IT-Infrastruktur für die Legislative gleich mitmacht, und möglicherweise auch für die Judikative mitmacht, dann ist natürlich die gesamte Gewaltenteilung hinfällig, weil dann natürlich die Exekutive direkte Einfluss nehmen kann auf das, was die Legislative macht. Und sie kann dann noch mehr Einfluss nehmen, auch in der Judikative. Es ist im Grunde am Ende überhaupt kein Verwaltungsprozess mehr zu gewinnen, wenn die Exekutive die Hand auf den elektronischen Prozessakten hat. Also das ist doch unglaublich. Und dass das noch niemand gemerkt hat, außer jetzt so ein paar komische Piraten wie du und ich, das ist irgendwie schon irgendwie.
Ja, da kann man dann leicht vom Glauben abfallen. Besonders wenn man sich dann überlegt, was die einzelnen Personen eigentlich für Möglichkeiten haben, um auf Ressourcen zurückzugreifen, um ein bisschen mit Hirn nachzuhelfen. Aber es ist...
Genau, das können die nämlich, ja.
Ja, das können...
Könnten sie.
Könnten, ja. Wie gesagt, aber vielleicht noch mal was zu unserer Konferenz.
Genau.
Ja, also wir haben beim letzten Mal haben wir noch die 42 e.V. noch ein bisschen dazugeholt.
Ja.
Weil wir das ein bisschen so breiter gestalten wollten und jetzt auch so ein bisschen auch nicht nur so nur Piraten draufstehen haben wollten, so als Label, sondern auch dann auch Leuten die Möglichkeit geben wollten, okay, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt politisch vereinnahmt werden wollen, was wir eigentlich auch nicht mit dieser Konferenz vorhaben, dass man da entsprechend da teilnimmt und sich auch irgendwie austauscht. Also es ist eigentlich, diese Konferenz ist eigentlich eine Kommunikationsplattform, ja, für Sichtweisen. Ne? Mhm. Und wir haben einfach auch die Nähe dann einfach so gewählt. Also erstens mal, wir haben ja schon eine Sicherheitskonferenz in München. Mhm. Machen wir es doch gleich auch ungefähr zur selben Zeit. Mhm. Und da gibt es natürlich eine Menge Veranstaltungen, die da zu dem Zeitpunkt in München laufen.
Ja.
Also ich meine, die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich ja auch inzwischen geöffnet. Also aus dieser Wehrkundetagung ist auch durch Initiative auch von Angelika Bär und anderer wurde auch gesagt, ja, man muss sich auch der Zivilgesellschaft etwas öffnen. Und ich glaube, da sind wir dann auch ganz eingestiegen und wie gesagt, die meisten Parteien haben da auch ihre Veranstaltungen, auch die Parteistiftungen in München und versuchen dann irgendwie zum Beispiel irgendwelche Geistlichen aus diesen syrischen Gebieten dann irgendwie mit denen irgendwelche Konferenzen oder Veranstaltungen dann zu machen, um dann entsprechend entsprechend sozusagen Wissen unter die Bevölkerung zu tragen, die nicht unbedingt auf der Münchner Sicherheitskonferenz da gerade irgendwie um einen Sitz streiten oder auch nicht. Aber wie gesagt, das ist dieser Zeitraum, da trifft sich sozusagen die halbe Welt in München und einen Haufen Polizisten.
Ja. Also man könnte auch protestieren kommen und trotzdem zu eurer Konferenz. Das ist nicht angebracht.
Wie gesagt, wir sind ja Piraten und deswegen sind wir ja offen für verschiedene Lebenshaltungen. Genau. Und das finde ich ja auch so sympathisch bei unserer Partei. Deswegen diese Konferenz. Wir versuchen natürlich auch entsprechend ein breites Spektrum abzudecken. Jetzt haben wir vielleicht, wir haben zum Beispiel so klassische sicherheitspolitische Themen und dann haben wir natürlich auch einen mehr technischen Part. Mhm. Ne? Also zum Beispiel so ein Vortrag von Draflo das letzte Mal war auch recht interessant und wie gesagt, Draflo fand das Niveau der Konferenz sehr hoch. Zum Beispiel, und das ist, finde ich, dann schon eine Auszeichnung, wenn es vom Draflo kommt.
Ah ja, genau.
Jo.
Aha, ich lese das hier gerade. Also hier auf der Seite sind ja die Partner und dann steht da beim Text hier noch The Nonprofit Association 42.
Ja.
Interessant, das ist, ich habe lange nichts mehr von dem Verein gehört.
Also ja.
Die scheinen dann doch noch zu existieren.
Ja, die existieren auch und ich bin auch im Vorstand, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Beisitzer.
Ah ja.
Genau. Und da müssen wir halt, versuchen natürlich auch die einzelnen Bundesländer mit der 42 e.V., also die einzelnen Landesverbände mit der 42 e.V. jetzt ein bisschen zu verknüpfen, aber wie gesagt, wir mussten das Ding wieder aus dem Dornröschenschlaf wecken und jetzt läuft das langsam an. Da gab es auch schon BGE-Veranstaltungen, Info-Veranstaltungen, Diskussionen, sonst noch was. Ja. Aber es muss natürlich ein bisschen mehr ausgebaut werden.
Ja. Gut, ja, also diese Call for Submissions klingt ja auch ganz interessant,
ja.
Auch die Themenfelder,
genau,
die ihr da anstrebt, also Global Governance, klar, das ist natürlich ein schwieriges Thema, Konflikte im 21. Jahrhundert, gut, das ist
ja
auch ein schwieriges Thema, natürlich sehr allgemein.
Ja, wir müssen da einfach erstmal diese Themenspektren, also das ist etwas allgemein, das wird dann irgendwie in den Beschreibungen, wird es noch ein bisschen ausgeführt, in welchem Blickwinkel man das betrachten sollte. Aber
Ja.
Das, ich denke mal, wir haben da schon eine ganz gute Zusammenstellung getroffen. Ich möchte auch zum Beispiel Birgitta wieder einladen für die nächste Konferenz. Ja.
Ja.
Es kommt halt drauf an, also wie es da in Island jetzt ausgeht. Ja,
ja klar.
Und wie es dann zeitlich ausgeht. Also das ist einfach so die, die Prämisse, gut, aber sie würde wahnsinnig gern wiederkommen. Ja? Das hat sie mir auch schon gesagt. Sie fand es eigentlich ganz gut. Und genau. Ja. Der erste Punkt ist natürlich auch, also du hast zwei Punkte erwähnt. Ja? Ja. Also ja, wie welche Dimensionen kommen jetzt zum Beispiel auf so eine, ja, wenn man so eine Bedrohungsanalyse macht, wie sie es halt ganz gerne machen und dann ja irgendwie trotzdem ein bisschen Angst schüren derzeit. Ja, was kommt da eigentlich zu? Wie kann man das entsprechend einfach mal
ja gut, also kraften? der erste Punkt, den finde ich noch am schwierigsten. Ne? Also
ja.
Threat Landscape macht ja so ein Framing, dass es eben tatsächlich schon eine Bedrohung gibt und Bedrohungslandschaft, das sieht irgendwie ganz schlimm aus.
Ja, sagen wir es mal so, wir müssen halt auch ein bisschen poltern, aber wir haben diese drei Punkte, die haben wir auch aus, die haben wir auch entsprechend besprochen. Oder besser gesagt, du siehst zum Beispiel bei der Übersicht, siehst du dann auch die verschiedenen Punkte nochmal ausführlich beschrieben.
Du sagst wir, wer sind denn wir?
Ja, also es ist, sind ein kleines Orga-Team, das, das da dabei ist.
Also wenn ich jetzt hier so gucke, Kontakt, da bist du.
Ja.
Und bei Impressum, da stehen natürlich jetzt die Piratenpartei und die Nicole Brietz als Verantwortliche. Ich denke mal, dass die vielleicht nicht zum engeren Orga-Team gehört, weil die wahrscheinlich anderes zu tun hat.
Genau.
Also es gibt da noch mehr außer...
Ja, es gibt da natürlich noch mehr. Also so 10 Leute ungefähr. Ja. Wir haben natürlich auch Leute, die zum Beispiel die Technik machen. Wir haben ja in Bayern die SG Event. Dann gibt es natürlich auch ein paar Leute, die mir dann bei der Referentenauswahl helfen. Ja,
und ja gut, sonstiges. Das ist auch nicht so einfach.
Da muss das ist, das muss ja auch entsprechend zusammengestellt werden. Dann fällt dann ein Referent aus. Also wir hatten es das letzte Mal, dass wir eine Absage irgendwie einen Tag vor der Konferenz dann hatten und dann noch eine zweite. Also kurzfristig. Ja, es ist halt, da muss man dann halt irgendwie ein bisschen das zurechtfriemeln. Aber das ist normal bei so einer Konferenz, du kennst es ja.
Wow, es ist interessant jetzt hier zu sehen, wer jetzt 2016 dabei war. Gut, Angelika Bär, die hattest du ja schon erwähnt.
Ja.
Und die Birgitta Jonas dort hier. Aber ich sehe hier zum Beispiel auch Lea Frings, immerhin eine Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus.
Ja, man hat mich dazu
gefragt. Die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Piratin war.
Zu dem Zeitpunkt war sie schon Piratin.
Ach, war sie schon?
War sie schon. Also es ist Anfang diesen Jahres. Und da war sie schon Piratin und da hat man, da ist man auf mich zugekommen, sozusagen. Also, ja, aus Bonusumfeld.
Ah,
ja,
verstehe.
Ja. Und das war auch eine sehr interessante Diskussion mit Enno Lenze und noch ein paar anderen. Also da gab es, also ich mag es ja auch, wenn es ziemlich unterschiedliche Sichtweisen auf bestimmte Themen gibt. Und ja, genau, das war recht spannend. Genau, Lea Frings war da, genau. Die natürlich jetzt auch fürs Abgeordnetenhaus kandidiert.
Genau, also die ist natürlich jetzt in Berlin hier jetzt auch bekannt. Ja. Die ist ja auch auf den Wahlplakaten, übrigens auf dem Wahlplakat, also auf einem Wahlplakat, was häufig gestohlen wird. Also daher.
Okay. Ja.
Es gibt ja so ein paar Wahlplakate, die gut ankommen. Insbesondere, ja, das Schweinchen, insbesondere die in Friedrichshain-Kreuzberg kommen gut an, da verschwinden immer wieder welche. Und Bruno wusste zu berichten, dass eben auch Lea Fans hat, die sie abhängen.
Ja, also wie ich kann, kann vielleicht auch noch ein bisschen über ein paar von unseren Referenten noch was sagen. Mhm. Also Birgitta ist ja bekannt, die habe ich ja vorhin schon vorgestellt. Dann die Jelena, die ist bei der PPI auch sehr aktiv. Mhm. Die kommt aus Serbien. Mhm. Ja. Die hat da auch entsprechend auch einen kleinen, einen netten Vortrag gehalten, der sich auch so auch ein bisschen um den Kosovo-Krieg und Ex-Jugoslawien gedreht hat und die Einflussmöglichkeiten, die da diverse Organisationen da gespielt, also was die da gemacht haben. Wir hatten ja auch einen Traflo. Mhm. Der hat was zu autonomen Fahrzeugen gesagt. Mhm. Ja? Also ja. Unter dem Namen, da kennt man ihn natürlich kaum, aber
Traflo. Ne? Ja, der hat auch sonst einen Namen, den man sich merken kann oder der hier zumindest auffällt. Also. Mhm.
Ja. Ja, dann sind wir ja dann rübergegangen, also am ersten Tag sind wir ja rübergegangen dann in den Bayerischen Hof. Ne? Mhm. Die haben da gerade alles vorbereitet, es war noch nicht alles abgesperrt wir saßen da wirklich dann, also da sind dann irgendwie eine Horde Piraten, ist dann eingefallen im Bayerischen Hof und war dann im Publikum. Also das Video habe ich dir, glaube ich, schon mal geschickt.
Ja, das kann sein, ja. Du hast mir ein Video geschickt, wo ich auch reingeguckt habe. Ja,
genau,
ja,
das war das. Also du musstest zwar ein bisschen vorspulen, aber es ist dann einfach, einen Tag später sind dann sozusagen die ganzen Staatschefs da, wo wir gesessen sind. Ja. Mhm. Ja, und die Podiumsdiskussion, die ist wirklich wert, dass man sie anschaut. Mhm. Ja, was haben wir dann?
Du hast jetzt hier auch natürlich so Parteigrößen. Ich weiß nicht, ob die jetzt da auch inhaltliche Vorträge gehalten
haben. Ja, haben sie. Ah, haben sie. Also zum Beispiel die Nicole Pritz, die hat ja auch einen Vortrag gehalten. Mhm. Der Guillaume, der hat ja auch einen Vortrag gehalten. Mhm. Also Guillaume aus der Schweiz, PPI-Vorsitzender jetzt.
Genau, ja, der ist
geworden.
Auch bekannt. Guillaume Saouli.
Ja. Ja, genau. Der ist bekannt. Dann das Jahr davor hatten wir zum Beispiel Stefane Koch und haben dann zum Beispiel mit ihm dann auch eine Schulung für Journalisten gemacht, also eine Tagesschulung. Wie kann sich ein Journalist denn am besten schützen, um seine, sagen wir mal so, kritischen Daten einfach irgendwie bei sich zu behalten und die nicht in falsche Hände geraten. Dann haben wir dann jemand krankheitsbedingt ist dann natürlich ausgefallen. Dann hatten wir einen Richard Stinnen da, der kommt aus den USA, ist auch so, ich nehme mal wieder die Anführungsstriche hoch, ja, also Cyber Warfare, Bereich unterwegs in den USA, also hat da auch ein paar Bücher geschrieben zu dem Bereich.
Ja. Mhm. Ich werde das jetzt nicht alles verlinken. Ich werde einfach die Liste der Redner verlinken, da können die Leute selber gucken und dann weiterklicken. Das ist ja jetzt nicht so schwer.
Also wie gesagt, da haben wir schon einiges gehabt. Und wir wollen natürlich, dass das bunter wird und internationaler.
Also es wäre jetzt nicht gut, du sagtest, jetzt kommt wieder die Birgitta Jones sortieren, wenn sie kann. Gut, ist natürlich immer nett. Und es kommt wieder die Angelika Beer. Dann besteht natürlich die Gefahr, dass es im Grunde immer wieder dasselbe in Grün ist.
Ja, da müssen wir natürlich aufpassen.
Muss man halt doch versuchen, dann auch so eine gewisse Mischung von Alten und Neuen zu haben.
Ja, und deswegen, also wir haben ja auch ganz gerne, was auch kontroverse Geschichten da. Also ich hätte eben gerne da auch irgendein Geheimdienstler dann auch da auf der Bühne sitzen, um mal die Sicht dann irgendwie auf der Bühne zu haben und dann eine Diskussion mit anderen. Das mag jetzt vielleicht, in mancher Sicht mag das vielleicht böse dann sein, aber ich möchte die einfach mal befragen und grillen und sonstiges. Und
Weiß, ob da was dabei rauskommt, aber kann man machen.
Ja, ja, genau. Also muss man einfach mal, ich finde das ganz interessant. Vielleicht kommt es ja vielleicht beim nächsten Mal zustande.
Was ist denn mit so Leuten, die bei der Bundeswehr zum Beispiel psychologische Kriegsführung machen? Also so hieß das früher, das heißt jetzt...
Ja, zum Beispiel der Altstadtpirat, oder? Der hat das ja auch
ja,
gemacht.
Ja, nee, es gibt ja in an der Bundeswehrakademie in Strausberg eine Abteilung, die früher psychologische Kriegsführung heißt und die heißt jetzt, glaube ich, Kommunikation, Information oder so ähnlich.
Ja, ja.
Ist mal umbenannt worden. Mhm. Und ich weiß zufällig, dass der Chef dieser Abteilung, der auch nicht unumstritten ist, auf der Republika, auf der ersten Republika war.
Ja.
Also der ist halt hat halt eine gewisse Affinität zu...
Wenn du den Kontakt hast, dann...
Ich glaub, den Kontakt habe ich nicht, aber da müsste man... Ich meine, das kannst du auch machen.
Ja.
Jetzt googeln, wer macht den Strausberg, genau. Diese Abteilung und dann...
Das kriegen wir schon raus.
Also Republika. Nee, das wird ja nicht dabei stehen, aber man wird rausfinden, wer da der Zuständige ist. Und jemanden kann man ja ansprechen, Leute sind, die sich tatsächlich bewegen, auch in den sozialen Medien und so, dann werden die ja wissen, was das ist und auch ein gewisses Interesse haben.
Ja, wir haben auch vor, Militärs einzuladen. Das hatten wir auch das letzte Mal vor. Mhm. Da haben sie uns dann auch ein bisschen gemieden. Ja, also wir haben natürlich auch vorgehabt, diverse, also andere Leute einzuladen, die sich uns dann wahrscheinlich gemieden haben, wegen der Nähe weil sie dann das Logo von der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen haben. Mhm. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Und von der anderen Seite wurde man natürlich auch etwas gemieden, weil die sich natürlich auch nicht vorstellen konnten, was machen die Piraten da.
Ja, ja, klar.
So.
Ja, ja.
Und da muss man natürlich irgendwie schauen, dass das irgendwie, wir wollen ja niemanden irgendwas Böses, ne? Mhm. Wir wollen einfach nur bestimmte Sichtweisen sehen. Mhm. Ne? Und das, da müssen wir einfach dann entsprechend in die Richtung dann hinarbeiten.
Gab es denn Interesse von der Presse?
Ja, also es war sogar jemand vom Spiegel da, der hat jetzt nicht so viel gemacht, aber wir hatten zum Beispiel bei Heise hatten wir einige Artikel, ich glaube 3 beim letzten Mal. Und dann beim ersten Mal war dann noch NTV noch dabei und ja, wir schauen gerade, dass wir das entsprechend noch ein bisschen ausbauen. Und entsprechend noch verbreitern. Wir hatten sogar international Presse, zum Beispiel vom Schweizer Rundfunksender, der war auch irgendwie angetan. Und wir können ja auch ein bisschen, es sind ja sowieso 2000 Pressevertreter da.
Naja.
Um die Zeit. Naja. Wenn die ja einen Tag vorher da sind, dann kann man ja auch ein paar ansprechen. Also wir arbeiten gerade noch ein bisschen an dem Pressekonzept fürs nächste Mal.
Ja.
Und versuchen es natürlich entsprechend aufzubauen. Also wie gesagt, wir haben jetzt einfach eine kleine, mühsam nähert sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Mhm. Aber ich denke mal, wir bieten da schon ein gutes Niveau an.
Ja.
Und bieten es natürlich auch, also bei uns kann jeder vorbeischauen, auch Leute, die vielleicht zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen und sich vielleicht noch ein bisschen anders so ein Kontrastprogramm geben wollen oder so, dann ist es natürlich auch ein schöner Anlaufpunkt bei uns.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall, wie gesagt, wir verbreitern da sozusagen das Themenspektrum und auch das, ja, in München um diese Zeit dann auch noch ein bisschen. Ja.
Ja, ja, klar. Also kann man machen, wie gesagt. Also man muss natürlich vorsichtig sein, wie gesagt.
Ja.
Ich würde mich da nicht an jeden Hals werfen.
Das haben wir auch nicht.
Weil es doch auch zum Teil Leute sind mit einer eher problematischen Agenda. Ja. Aber ich meine, dass man halt in irgendeiner Weise.
Das kann man kompensieren mit Leuten, die eine andere Agenda haben. Und dann freue ich mich natürlich über das Gespräch. Ja,
klar, natürlich, ne? Klar.
Und das ist auch das Ziel. Und deswegen wollen wir da eigentlich auch möglichst breit und nicht nur einladen und nicht nur im eigenen Saft schmoren. Mhm. Ne?
Ja.
Das hat ja auch keinen Sinn. Ja. Also so eine Entwicklung kommt ja dadurch zustande, dass man einfach so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen sich dann anhört und dann daraus entsprechend dann was bildet, was vielleicht doch ein bisschen innovativer ist.
Ja, klar. Nee, also das ist sicherlich lobenswert. Ja, auf jeden Fall.
Also es ist auf jeden Fall unsere Zielsetzung. Also ich meine, es kann natürlich interpretieren, wie jeder will, aber das ist also es ist unsere ehrliche Zielsetzung. Mhm.
Ja. Ja, nee, also das, wie gesagt, finde ich interessant. Also die Leute können sich natürlich jetzt vielleicht ihr eigenes Bild machen, indem sie da zum Beispiel auch hinkommen oder so. Also man kann einfach sich anmelden und teilnehmen.
Ja, wir.
Man muss keinen Vortrag halten und.
Nee, man kann einfach teilnehmen. Wir schauen mal, wie. Wir machen natürlich. Wir müssen ja auch ein bisschen planen. Wir werden natürlich einen kleinen Beitrag verlangen. Ja? Mhm. Also irgendwie eine kleine Teilnahmegebühr, dass wir auch sicher gehen können, okay, dass es uns ein bisschen planbarer macht. Mhm. Weil wenn da irgendwie jetzt. Wenn sich da Mickey Maus anmeldet oder sonst was, dann gehen wir aus, dass Mickey Maus kommt, dann ist es halt, ja.
Dann ist schlecht, wenn Mickey Maus nicht kommt, ja.
Genau, so. Und
das kann man ja wirklich steuern, indem man, wie gesagt, den Leuten sagt, hier, meldet euch an, zahlt was an oder,
genau,
oder ne, zahlt
ist,
euren Beitrag und dann weiß man ja, da kann man ja mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Angemeldeten dann auch kommen.
Genau.
Ja, so, und wenn halt voll ist, ist halt voll. Also ich meine, das ist ja alles durch Planung machbar. Da gibt es ja keinen Grund jetzt zu sagen, das schafft man nicht.
Nee, und deswegen, also durch Planung, deswegen machen wir auch einen kleinen Unkostenbeitrag. Und
was heißt kleiner Unkostenbeitrag?
Ja, dass wir schauen mal, wie wir es dieses Jahr dann irgendwie machen von der Höhe.
Ja. Wie war es denn in der Vergangenheit?
Ja, wir hatten das letzte Mal, was hatten wir, so 40 Euro oder so.
Hm. Ja. Na gut, das ist ja kein, also für eine Viertageskonferenz.
Drei. Also Sonntag fällt ja weg, aber
eine Dreitageskonferenz sind jetzt 40 Euro jetzt nicht irgendwie,
ja, gut,
außergewöhnlich.
Ja, ne? Es gibt natürlich auch ein paar Leute, die das nicht so toll finden, aber es geht halt nicht.
Ja, gut, es ist halt eine Fachtagung und.
Eine Fachtagung sind klar, auch etwas teurer.
Normalerweise sind die teurer, weil es dann halt Leute im Hintergrund gibt, die das bezahlen. Also Firmen, die da ihre Leute hinschicken, das gibt es jetzt hier vielleicht nicht. Aber ich finde wirklich 40 Euro. Also da kann man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man sich politisch engagiert, dass dann von dem Zeitpunkt an alles umsonst ist.
Ja, ja. Also das ist da müssen wir auch irgendwie ein bisschen dagegen arbeiten, gegen dieses Umsonstgefühl in der Hinsicht. Also es kostet schon ein bisschen was und es ist auch, es deckt jetzt wirklich nicht alle Kosten, also bei Weitem nicht. Ja, aber wir müssen dann einfach schauen. Also ja, wir haben da natürlich auch Leute, die auch von weiß Gott woher anreisen. Mhm. Ne? Das müssen wir natürlich auch bezahlen. Ne?
Ah,
die Anreise.
Bezahlt die Reise der Referenten.
Ja, naja. Die Referenten. Also das zahlen wir schon. Also Aufenthalt, Hotelunterbringung und die Reisekosten übernehmen wir. Mhm. Genau. Das ist das, was auf Referent zukommt im schönen München. Mhm. Also wer sich berufen fühlt, in diesem Themenkomplex auch einen schönen Vortrag zu halten. Da kann sich gerne an uns wenden. Mhm. Wir freuen uns über Einsendungen. Wir haben zwar auch einige auf der Liste, die ungefähr entsprechend so diesen Themenkomplexen schon so einen Grundstock bilden. Aber da kann sich erstmal jeder entsprechend mal anmelden oder besser gesagt irgendwie mal einen Vortrag irgendwie vorschlagen. Wir müssen natürlich dann auswählen, aber genau.
Naja, gut, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn das irgendwelche Leute sind, die von irgendeiner Institution kommen, sei es nur, sagen wir mal, der Landtag Schleswig-Holstein oder so, die könnten natürlich auch möglicherweise die Reisekosten vielleicht woanders geltend machen.
Ja, theoretisch.
Ja.
Ja, wir haben dann natürlich auch, ja, also ich bin. Also es ist eine Konferenz, die schon ein gewisses Niveau hat. Ja? Das wollen wir auch weiter ausbauen und halten. Und auch, ich habe ja auch gesehen, jetzt für diese Call of Papers, den wir da gemacht haben, da ging dann sogar, das ging sogar auf Twitter sogar bei den Piraten in den USA rum.
Ja, ist doch gut.
Und es verbreitet sich schon.
Ja, ich meine, wenn es eh in englischer Sprache ist, dann ist es natürlich für alle interessant.
Ja.
Und
so eine kleine Nebeninfo, die Themen, die wir zum Beispiel bei der letzten Konferenz dann hatten, die wollen wir zum Beispiel auch einfließen lassen als Projekte, wollen wir natürlich weiterführen. Und dann zum Beispiel im Rahmen der PPI dann entsprechend weiterführen. Mhm. Ja. Also die PPI ist ja nach Genf gezogen, das weißt du vielleicht.
Ja, ja, ich gehört.
Und der Genf ist ja nicht umsonst irgendwie Hauptanlaufpunkt für die ganzen NGOs weltweit. Genau.
Ja, ja.
Das hat natürlich der Hintergrund ist der im Grunde genommen auch NGOs kriegen zum einen mal ein Büro gestellt in der Stadt.
Ja, ja, klar.
Und entsprechend auch Mittel für entsprechende Projekte. Und die kann man natürlich, da haben wir natürlich ein bisschen Vorarbeit geleistet, das kann man dann natürlich ausbauen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und deswegen bietet sich da auch, also PPI unterstützt es natürlich auch massiv, das ganze Projekt.
Mhm.
Und wir hatten ja auch, das letzte Mal hatten wir auch wirklich viel Besuch aus Tschechien und Luxemburg und
ja, die sind ja auch Mitveranstalter.
Genau.
Das ist ja dann auch ganz gut und wichtig.
Dass ja, wir wollen das natürlich etwas weiter.
International machen,
ja, klar. Wir wollen es natürlich immer weiter ausbauen, dass zum Beispiel auch vielleicht, wenn irgendwann mal da irgendwie australische Piraten dann herkommen, das ist noch ein bisschen weites Ziel.
Ja. Ja. Nein, ich finde schon, das ist ganz wichtig, dass man ein Thema wie Außen- und Sicherheitspolitik gleich irgendwie in so einen internationalen Rahmen setzt. Denn die Piraten sind halt international und haben diese Möglichkeit und dann sollten sie sie auch nutzen. Mhm. Denn das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja,
das haben jetzt keine anderen Parteien eigentlich. Also es gibt zwar Grüne in verschiedenen Ländern, die sind aber sehr, sehr unterschiedlich
und
tauschen sich kaum aus.
Ja, das und weiß wir
ich
machen zufällig, das.
Weil ich da eben auch Kontakte habe.
Und wir machen das.
Und die Sozialistische Internationale ist hin, da ist nichts mehr.
Ja, also, hat sie versenkt.
Ja, genau, da ist keinerlei Gespräch mehr möglich und von daher ist letztlich die Piratenpartei die einzige mit richtig internationalem Kontext. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die Piraten für so wichtig halte.
Ja, das ist auch, ein Grund, den ich auch wichtig halte. Ja. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, du hast ja auch die Grünen erwähnt, wenn ich mir die Grünen in Mexiko anschaue, irgendwie Wahlkampf, Hauptthema, Wiedereinführung der Todesstrafe. Das darf man natürlich unseren Grünen nicht sagen. Sonst.
Nein, das kann man eben gerade nicht. Die Grünen kann man, glaube ich, international schlecht unter einen Hut bringen.
Ja.
Das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Du hast in vielen Ländern, gerade in Europa, bei denen, die sich Grünen nennen, eben auch so einen sehr starken, rein ökologischen Akzent. Also das, ich meine, das Spezielle der deutschen Grünen ist ja diese Kombination gewesen aus Ökologie und Friedensbewegung, wobei sie die Friedensbewegung im Grunde ja über Bord geworfen haben im Kosovo-Krieg. Aber das sind eben tatsächlich diese beiden Strömungen, die da sind. Mhm. Und das hat man bei anderen Grünen so nicht.
Ja, das stimmt. Also das sehe ich auch so. Und ich habe mich ja auch dann mit ein paar von der Münchner Sicherheitskonferenz unterhalten, die haben auch gemeint, also wir sind die einzigen, die so richtig international und teilweise auch unsere Infrastruktur dann einfach scheren. Ja? Also ich meine, wir können innerhalb von kürzester Zeit können wir irgendwie die Infrastruktur für eine Piratenpartei in irgendeinem afrikanischen Land bereitstellen.
Ja, ja.
Ja? Die treffen sich dann bei uns zum Beispiel auf dem Mumble-Server NRW oder so. Mhm. Ja? Das ist alles möglich.
Ja. Ah.
Und wir sind auch wirklich international, weil wir vom Themenspektrum auch wirklich sehr ähnlich sind. Noch. Mhm. Oder es wird sich auch wahrscheinlich nicht so schnell ändern.
Nee, das wird sich
nicht ändern. Weil ich meine, ich kann zum Piraten nach Frankreich gehen und der hat ungefähr dieselben Ansichten wie ich. Ja?
Naja.
So in etwa. Also wir sind uns dann ähnlicher als die Parteien dann untereinander in Frankreich.
Ja, ja.
Und das ist schon irgendwie auch ein wirklich ein Zeichen von diesem, sagen wir es mal so, Rechtsruck oder Nationalismus, aufkommender Nationalismus in Europa und weltweit.
Das ist genau das Gegenmodell. Das ist ja eben das Interessante. Das ist, also die Piraten sind wirklich das Gegenmodell. Ich meine, wir haben es so ein bisschen, ich habe es ja auch getwittert, gesehen, bei dem Wahlomaten, wo man das sehen konnte, dass wirklich die AfD auf der einen Seite, die Piraten auf der anderen Seite sind. Jetzt kann man da Einwände machen, ob das alles methodisch korrekt ist oder so. Aber es ist in vielen anderen Punkten auch deutlich zu sehen. Und das Interessante ist ja, dass die Piraten ja die ersten waren. Die Piraten gab es ja schon, als es andere neue Parteien, gerade Rechtspopulisten in der Form noch nicht gab. Ja, also erst gab es halt diejenigen, die halt tatsächlich so eine internationale Perspektive haben, bevor sich dann diejenigen gefunden haben, die nun sehr stark nationalistisch orientiert sind.
Ja, und das nach 10 Jahren, das ist eigentlich schon in Deutschland, das ist dann schon irgendwie was man dann irgendwie entsprechend, also zum 10. Geburtstag gleich schon so eine weit verzweigte internationale Bewegung.
Ist schon.
Also im Parteienalter ist das schon eine ziemliche Errungenschaft.
Ja, ja. Und ich meine, es gibt unheimlich viele kommunale Mandate und jetzt einmal unabhängig vom Ausgang der Berlin-Wahl. Also ich meine, ich hoffe natürlich, dass der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus funktioniert. Aber es ist natürlich auf jeden Fall so, dass in den Bezirksverordnetenversammlungen, also auf der eigentlich kommunalen Ebene, die Piraten nach wie vor vertreten sein werden. Und es ist in Deutschland, gibt es einfach ganz viele Piratenmandate auf kommunaler Ebene. Also von daher zu sagen, Piraten sind tot oder nur noch die Leiche, die zuckt oder so ein Blödsinn, das ist einfach nicht da, das ist einfach nicht wahr, wenn es halt Mandatsträger
gibt. Ja, aber du musst es auch so sehen, es ist Wahlkampf und da versucht man natürlich irgendwie alles Mögliche reinzuwirken und das macht man ja schon seit 10 Jahren so. Also seit 10 Jahren sind wir schon wieder tot, also wir könnten eigentlich so die Zombie-Apokalypse irgendwie schon ausgelöst haben, weil wir immer noch untot sind, angeblich.
Ja,
und wie gesagt, wir haben jetzt auch Kommunalwahlen in Tschechien oder besser gesagt so Bezirkswahlen, also in den Provinzen. Ja. Und wir haben ja auch die Wahlen in den Niederlanden, wo wir eigentlich auch ganz gut dastehen. Und dann haben wir Island. Ja, und das sind so einige Sachen, die wir können international was bewegen. Und das ist den meisten Leuten, auch der Presse, ist das meistens nicht bewusst, dass es uns nicht nur in Deutschland gibt, sondern dass wir weltweit unterwegs sind und uns da irgendwie entsprechend auch aufgestellt haben und eigentlich auch die Herausforderung unserer Gesellschaft durch neue Technologien dann entsprechend angehen. Ja, das hat natürlich vielfältige Auswirkungen. Aber wir sind uns innerhalb der Partei einfach auch gewahr, dass wir einfach entsprechend ausgehend von unserem Wertekonzept einfach dann entsprechend diese neuen Herausforderungen einfach angehen. Ja? Ob sie jetzt soziale oder sonstige sind, aber deswegen fand ich auch unsere internen Diskussionen auch erfrischend, aber aneinander vorbei. Weil im Grunde genommen denken wir auch irgendwie fast dasselbe in der Hinsicht. Also das muss einfach entsprechend, es gibt Änderungen und die muss man entsprechend angehen auf unserem kleineren Wertekonzept, sagen wir es mal so. Und da kann man eigentlich alles damit abdecken, fast jeden Programmpunkt.
Ja.
Auch die Außen- und Sicherheitspolitik, wenn man aus diesem Bereich, aus unserem Kern heraus argumentiert.
Naja, gut, also das Kernthema der Piraten ist halt, die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu gestalten.
Ja,
und da sind die Piraten auch komischerweise, auch wenn sie immer klein geredet werden, die einzige Partei, die das tut.
Ja.
Denn ich meine, das habe ich neulich schon mal gesagt, es ist wie die anderen Parteien, die ja nun auch eine gewisse Geschichte haben, kommen mit Ideen des 19. Jahrhunderts überwiegend in Fall. Denn ich meine, die ganze Geschichte mit der Arbeiterbewegung, Sozialismus, Kommunismus, also SPD, Linke, letztlich auch CDU, CSU, bei der CSU sieht man es noch etwas mehr, die kommt ja aus der christlichen also Sozialbewegung. Das ist natürlich auch wieder die Arbeiterschaft, also auch wieder 19. Jahrhundert. Also es sind wirklich immer wieder die Rezepte des 19. Jahrhunderts. Ja. Mit denen wollen die plötzlich das 21. Jahrhundert bewältigen. Und das können die gar nicht.
Das können die nicht. Die sind strukturell einfach da auch für nicht ausgestattet oder haben auch nicht das Mindset dafür, also intern.
Ja.
Und ich denke mal, da werden sich auch noch einige Neuzugänge, die sie bekommen haben von uns, diese Neuzugänge, die werden sich dann auch schon ein bisschen wundern, wie es los ist.
Die wollen natürlich versuchen, diese Konzepte dort einzuführen, nur das wird, da werden sich wahrscheinlich die Zähne ausbeißen an den überkommenen Strukturen selbst, und auch an der überkommenen Ideologie.
Ja, selbst bei den Grünen, die sind auch noch in diesem Spektrum gefangen.
Ja, ja. Die Grünen sind ein bisschen anders. Die sind ja schon postmaterialistisch. Das sind ja gerade diejenigen, die gegen die materialistische Denkweise vorgehen wollen. Mhm. Nur er ist natürlich jemand, der rein postmaterialistisch ist, immer natürlich noch irgendwo in diesem materialistischen Weltbild verhaftet, weil er nur dagegen argumentiert, während die Piraten ja was wirklich Neues wollen und
genau.
ein neues Konzept haben. Und das ist natürlich schon, glaube ich, wirklich die große Stärke. Ja. Weshalb man die Piraten auch nicht einfach wegdiskutieren kann und sagen kann, die sind tot, weil irgendjemand das übernehmen muss.
Genau. Und wenn ich mir einfach anschaue, dass wie lang es die SPD einfach, also die sind ja jetzt schon ein bisschen länger im Geschäft, als fast älteste deutsche Partei. Und die SPD hatte auch lange Zeit so Anlaufschwierigkeiten, um so in Form zu kommen.
Ja.
Die hatten auch ihre Streitigkeiten am Anfang, wo sie sich dann irgendwie, wo jeder seine Knarre dann mit auf die Parteiversammlung genommen hat und sonstiges. Aber im Grunde genommen ist es einfach so ein Parteiwerdungsprozess. Ja.
Ja, ja.
Der dauert ein paar Jahrzehnte.
Der dauert sehr lange. Das ist es eben. Deshalb sind viele einfach vielleicht auch aus Ungeduld ausgetreten, weil sie gedacht haben, man könnte innerhalb von 5-6 Jahren hier die Welt gewinnen. Und
genau.
Das geht natürlich.
Und das ist deswegen bin ich auch in der Hinsicht bin ich da auch recht ruhig und deswegen werde ich auch etwas länger dabei bleiben als andere, weil ich einfach sehe, es ist jetzt irgendwie auch zum Beispiel Seko hat es auch sehr nett ausgedrückt, das ist auch mehr so ein Dauerlauf. Also es geht nicht so schnell.
Mhm. Ja, sicher.
Es ist einfach irgendwie ein Auf und Ab. Ja? Mhm. Und manchmal mal gewinnt man, mal verliert man. Aber im Grunde genommen, wenn man einfach bei der Sache bleibt und es einfach konsequent durchsetzt, dann hat man das.
Ja, es dauert lange. Natürlich muss man auch selbstkritisch sein. Es ist auch viel kaputt gemacht worden. Ich meine, es ist klar, dass man von der Piratenpartei erwartet, dass sie irgendwie im Internet Meinungsbildungstools haben.
Ja.
Das ist sicherlich eine gewisse Pleite, dass man da im Moment nichts hat. Na, obwohl schon Falkwinge am Anfang von Online-Parteitagen gesprochen hat und es gibt keinen Online-Parteitag bei den Piraten.
Ja.
Das ist schon.
Ja, es ist auch schon. Ja, schon, das ist aber auch so ein Werdungsprozess. Ja, also, ich meine,
hat die Angst eine große Rolle gespielt.
Ja.
Man hätte sonst was für Online-Parteitage haben können, zusätzlich zu den Parteitagen. Da wäre niemand gekommen und gesagt: Oh, das dürft ihr aber nicht.
Es wurde ja auf dem Parteitag, wurde ja auch jetzt ein entsprechendes Tool. Also ich finde es auch ganz gut, dass die Schweizer sich da bereit erklärt haben, erstmal was zu testen. Mhm. Also ich meine, die sind ja ganz gut irgendwie in Schuss, wenn es um direkte Demokratie geht. Wenn die das dann testen und das irgendwie aus der Schweiz geprüft worden ist von unseren Kollegen da, dann kann man das natürlich auch hier dann irgendwie breitflächig ausrollen. Mhm. Aber wir können das ja erstmal so in einem kleineren Umfeld testen. Mhm. Das Liquid Feedback, das hat mich jetzt so von der Usability hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Aber es wäre natürlich
ja auch nicht fertig. Ich meine, das ist jetzt das gleiche Argument.
Ja, ja. Wie gesagt, irgendwas
wenn irgendwas ich jetzt sage, ne, also das wurde ja sehr schnell in die Welt gesetzt und das war natürlich alles andere als fertig, klar.
Ja, da muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also, aber ich würde mal sagen, so Stein für Stein muss man es aufbauen. Es muss einfach auch entsprechend auch die Ängste entsprechend berücksichtigen, dass man da irgendwie so Wahlcomputer ist ja in unserem Umfeld ja auch so ein Thema. Da hatte ich ja auch schon irgendwie, auch von außerhalb der Partei, hatte ich da auch schon irgendwie so fast schon Rügen, ihr wollt da irgendwas machen in der Hinsicht mit Wahlcomputern. Da muss man einfach dann schauen, wie man das entsprechend regelt. Wie gesagt, ich fand's ganz irritierend. Wir hatten ja dieses BEO-Konzept und dann hatten wir dieses SMV-Konzept. Im Grunde genommen hätte man nur beide zusammenschmeißen müssen. Das eine hat die Satzung gegeben, das andere das Tool und dann wäre es das gewesen.
Das BEO-Tool ist ja nicht fertig gewesen.
Das
wurde uns versprochen, die Neumarkt, innerhalb von 3 Monaten ist das programmiert und ich sehe noch nicht mal ein Beta.
Ja gut, jetzt testet es ja die Schweiz. Ja, das ist ja die Beta.
2017.
Ja, mal schauen. Also ich weiß, was du meinst. Ja, ich sehe es zum Teil auch so. Aber ich bin da nicht in diesem Team drin, das dafür zuständig ist. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, also es gibt halt auch sehr viele, viele Ängste, die ja erstmal überwunden werden müssen. Und sagen wir es mal so. Wenn es dann irgendwie durch diese ganzen Strukturen durchgekommen ist und diese ganzen Ängste ausgeräumt hat, dann kann man es auch auf die Welt loslassen.
Wahrscheinlich. Das stimmt natürlich. Also das ist natürlich schon, die Piratenpartei ist im Grunde da so ein Labor für Projekte, die natürlich noch nicht fertig sind, aber Projekte, bei denen die anderen Parteien überhaupt noch gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man da irgendwas machen müsste.
Ja, zum Beispiel unsere Pets oder so. Ja? Also unsere Pets, die sind, das ist zum Beispiel eine Innovation, ja? Die haben wir dann anderen irgendwie schon ein bisschen voraus. Ja,
werden natürlich lebhaft genutzt von anderen Parteien.
Ja, wir könnten ja, also es gab ja auch so Ansätze, dass man denen ja auch irgendwie so ein, auch ein bisschen so, in ihrem Design was zur Verfügung stellen könnte oder so.
Ja, gibt's ja, die haben, inzwischen haben sie ja alle, sie haben ja lange Zeit die Piraten-Pads benutzt und inzwischen haben ja die anderen Parteien entsprechende Pad-Server auch für sich aufgesetzt.
Ja, es dauert halt eine Weile, aber es ist mal, da sieht man mal, was für einen Einfluss Piraten dann haben.
Ja, klar. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Wenn es nicht noch irgendwas gibt, was du unbedingt loswerden willst, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Ja, also ich würde nochmal sagen, also 16. bis 18. Februar 2017.
Ja.
Da würde ich mich sehr freuen, erstens mal über rege Teilnahme oder auch mal Ansätze von einem Vortrag.
Ja, es gibt den Call for Submissions, habe ich in den Shownotes, ist schon drin, also von daher können die Leute einfach klicken, wenn sie interessiert
sind. Ja, das wäre ganz gut. Wir werden zwar diesen Termin, also das Enddatum, noch ein bisschen nach hinten setzen, also das sage ich jetzt auch gleich, vielleicht um 2 Wochen, dass die Leute noch
Für die Submissions, weil der 25. Genau. September steht.
Ja.
Und das ist vielleicht ein bisschen zu...
Ja, ein bisschen zu kurzfristig und deswegen, wir wollen das noch ein bisschen nach hinten versetzen, dass wir auch ein paar Leuten, die hier vielleicht zugehört haben, auch die Möglichkeit geben, dass sie uns sich dann irgendwie entsprechend positionieren.
Ja. Gut. Ja, ich danke dir fürs Kommen. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt wieder auf den Wahlkampf in Berlin.
Ja.
Die nächsten Tage werden hart, das müssen wir tun, denn es ist da noch ein Prozentpunkt rauszuholen, sonst schaffen wir es nicht.
Genau.
Also da kommt noch viel Arbeit auf uns zu.
Ja.
Und ja, dann sage ich mal gute Nacht und bis bald. Tschüss.
Weiß. Ciao.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.